Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen zu einem vollen Sportprogramm heute mit vielen besonderen Geschichten, die der Sport heute schrieb. Und wir beginnen mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale. 4 Partien am Abend. Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli empfing den hier nach dem Ausscheiden der Bayern großen Favoriten Borussia Dortmund. Und Pauli schockte die Dortmunder gleich in der 4. Minute. Thorsten Iffland.
Das ist mal eine dicke Überraschung. Zweitligist St. Pauli schlägt den Titelverteidiger im DFB-Pokal Borussia Dortmund mit 2:1. Die Hamburger erwischten einen Blitzstart, gingen schon nach 4 Minuten durch Amenido mit 1:0 in Führung. Danach folgten wütende Angriffe des BVB. Das nächste Tor erzielte aber wieder der Zweitligist. Axel Witzel lenkte den Ball nach einer Flanke der Hamburger ins eigene Tor. Nach der Pause dann der Anschlusstreffer durch Haaland. Der Norweger traf per Handelfmeter. Danach kam aber nicht mehr viel vom BVB. Die Dortmunder verlieren am Ende mit 1:2 beim FC St. Pauli und vergeben so auch ihre nächste Titelchance. Die Hamburger dagegen stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals.
Das ist meine richtige Überraschung. Im einzigen Bundesliga-Duell am Abend, und zwar parallel zu diesem Spiel, empfing der VfL Bochum den FSV Mainz 05. Armin Lehmann.
Der VfL Bochum steht im Viertelfinale des DFB-Pokals und das verdientermaßen. Nach einer sehr mäßigen ersten Halbzeit von beiden Mannschaften führte Mainz ein bisschen glücklich mit 1:0 zur Pause. Dicker Fehler von Bochums Torwart Riemann, der einen 30-Meter-Schuss von Stach nach vorne abklatschen ließ. Und Onisivo drückte den Ball aus kurzer Entfernung in die Maschen. Mainz führte also zur Pause, aber Bochum drehte das Spiel. Pantovic mit Foulelfmeter zum 1:1. Ein paar Minuten später Pantovic mit Lupfer zum 2:1 für den VfL Bochum. Und in der 80. Minute Eduard Löwen mit der Entscheidung. Bochum gewinnt mit 3:1.
Und am frühen Abend gab es dann ein besonderes Kuriosum in der Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV. Es kam zum Elfmeterschießen. Der letzte Schütze, der Kölner, traf zwar ins Tor und trotzdem ist Köln raus. Stefan Kaußen.
Es stand 4:3 im Elfmeterschießen für den HSV in Köln. Die Kölner hatten aber noch einen Schützen, Florian Kainz. Der lief an, rutschte mit links weg, schoss den Ball mit rechts. Mit einer Berührung des linken Fußes ins Tor. Und dann beschwerten sich die Hamburger und der Schiedsrichter Daniel Schlager sagte, kein Tor wegen Doppelberührung. Und das Drama war perfekt. Florian Kainz.
Es ist natürlich extrem bitter für mich, für die ganze Mannschaft, für den ganzen Verein, weil wir uns sehr viel vorgenommen haben für das Spiel heute.
Und so gewann Hamburg in Köln im Elfmeterschießen mit 4:3.
Und dann gab es noch ein Spiel, dritte gegen zweite Liga, 1860 München empfing den Karlsruher SC. Michael Küster.
Der KSC kam überhaupt nicht gut in die Partie. Der TSV 1860 bestimmte den ersten Durchgang und es war einzig und allein dem guten Torwart Marius Gersbeck zu verdanken, dass der Zweitligist nicht in Rückstand geriet. In der zweiten Halbzeit aber ein ganz anderes Bild. Viel Druck der Badener, viel Entschlossenheit und vor allem gute Torchancen. Es dauerte aber bis zur 69. Minute, als Marvin Wanicek einen Handelfmeter sicher verwandelte. Karlsruhe steht nach diesem 1:0 erstmals seit 25 Jahren wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals.
Und morgen dann die Partien Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig gegen Hansa Rostock, Hoffenheim gegen den SC Freiburg und Hertha BSC gegen Union Berlin. Jetzt kommen wir zur Handball-Europameisterschaft und zur Sinnfrage. Ab wann ist der Punkt gekommen, dass Corona dieses Turnier zu stark beeinflusst? 9 Corona-Fälle gibt es inzwischen im deutschen Team. Der Kader wurde aufgestockt mit 5 früheren Nationalspielern, darunter Torhüter Johannes Bitter, der keinen Ersatzmann hatte, also das Spiel gegen Polen komplett durchhalten musste. Heute ist es dank starker Leistung gut gegangen, Thomas Kurs.
Die DAB-Auswahl zeigte beim 30:23 Erfolg gegen Polen eine starke Leistung. Bundestrainer Alfred Gislason wirkte erleichtert nach den letzten turbulenten Stunden vor dem Anpfiff.
Riesiges Kompliment, was sie gezeigt haben. Also überragender Abwehr, überragender Angriff und einfach von erster Minute voll da.
Die deutsche Mannschaft diktierte diese Partie über die gesamte Spielzeit. Besonders stark das Geburtstagskind, der 32-jährige Christoph Steinert, der 9-mal traf. Überragend auch der junge Julian Köster. Und hinten in der Deckung hatte auch der nachnominierte Torwart Johannes Bitter einen Riesenanteil.
Also ich glaube, wenn ich jetzt mal die letzten 12, 13, 14, 15 Stunden Revue passieren lasse, war das bestimmt ziemlich das Verrückteste, was ich im Handball jemals gemacht habe. Und ja, quasi aus dem Urlaub. War schon eine spannende Geschichte, ja.
Die zusammengewürfelte Mannschaft überzeugte zum Vorrundenabschluss. Damit sichert sich die DAB-Auswahl den Gruppensieg und nimmt 2 Punkte mit in die Hauptrunde. Zum Auftakt wartet am Donnerstag der Titelverteidiger Spanien, danach Norwegen, Schweden und noch Russland.
Alles höchst anspruchsvolle Gegner und das Zittern geht weiter, dass keine neuen Corona-Fälle dazukommen. Bei den Tennis Australian Open in Melbourne hat keine deutsche Spielerin die erste Runde überstanden. Erstmals seit 1977. Mit Angelique Kerber schied auch die letzte Hoffnung aus Deutschland aus. Ina Kast.
Eine Corona-Infektion im vergangenen Dezember hatte Angelique Kerbers Vorbereitungen durcheinandergebracht. Ihre eigenen Erwartungen an sich selbst waren daher schon vor den Australian Open ziemlich niedrig. Das Erstrundenaus an ihrem 34. Geburtstag tut trotzdem weh. Kerber hat aber ein Lächeln in der Stimme, als sie auf ihre Wünsche für das neue Lebensjahr angesprochen wird.
Ja, also auf jeden Fall Gesundheit. Ich denke, dass momentan die Gesundheit das Allerwichtigste ist, besonders in diesen Zeiten. Und ansonsten spiele immer noch mit Leidenschaft Tennis, mal gucken.
Diese Leidenschaft fürs Tennis spürt Philipp Kohlschreiber auch mit 38 Jahren noch. Er hat erst spät erfahren, dass er überhaupt im Hauptfeld der Australian Open dieses Mal dabei sein kann und hat seine Chance genutzt.
Denn er schlug den Italiener Marco Cecchinato souverän in 3 Sätzen und trifft nun auf Roberto Bautista Agut. Und raus sind dagegen Jan Lennart Struff und Maximilian Marterer. In die Affäre um angeblich unerlaubtes Barren der Springpferde auf dem Hof des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum setzt eine Stellungnahme der Deutschen Reiterlichen Vereinigung den viermaligen Olympiasieger weiter unter Druck. Marc Eschweiler.
Mehrere Tage lang hat der Verband die Videobilder studiert, die vom Sender RTL zur Verfügung gestellt wurden. Und die FN kommt dabei in einer ersten Bewertung zu dem Ergebnis, dass Teile der dokumentierten Vorgänge eindeutig nicht ihrer Beschreibung des Touchierens entsprechen würden. Zum Beispiel sei eine Ausholbewegung zu sehen, bevor die Stange die Pferdebeine berühre, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung. Auch wenn die FN den Begriff vermeidet, geht sie offenbar eher vom verbotenen Barren aus. Bei dieser Trainingsmethode wird den Pferden mit einer Stange im Sprung gegen die Vorderbeine geschlagen, damit sie höher springen. Die FN will die Szenen jetzt noch weiter auswerten und dann entscheiden, ob sie ein Ordnungsverfahren einleitet. Die Tierschutzorganisation PETA hat bei der Staatsanwaltschaft Münster außerdem Strafanzeige gegen Ludger Beerbaum und eine weitere noch unbekannte Person gestellt. Beerbaum selbst bestreitet die Vorwürfe.
2,5 Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking riet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch heute in einer Pressekonferenz den Olympioniken sehr deutlich, sich in China nicht politisch zu äußern. Andrea Schültke berichtet.
Die Situation ist besorgniserregend. Den allgemeinen Tenor der Veranstaltung brachte Rob Köhler auf den Punkt.
Compete, go home. And use their voice when they get home.
Mach deinen Wettkampf, fahr heim und sag dort deine Meinung, empfahl der Generalsekretär der Internationalen Athletenvertretung Global Athletes allen Sportlerinnen und Sportlern, die in Peking an den Start gehen. Eine traurige Aussage, aber das Risiko, von den chinesischen Behörden drangsaliert zu werden, sei einfach zu groß. Etwa wenn AthletInnen vor Ort Kritik äußern würden, zum Beispiel zur Situation der Uiguren in den Lagern in Xinjiang. Wer frei seine Meinung äußern wolle, sei in Gefahr. In diesem Punkt waren sich alle Teilnehmenden der Human Rights Watch Konferenz einig.
I feel fear for my teammates, who are going to China.
Er habe Angst um seine Teamkolleginnen und Kollegen, sagte der ehemalige nordische Skisportler Noah Hoffmann, zweimaliger Olympiateilnehmer für die USA. Es ärgere ihn, dass Athleten in die Lage gebracht würden, nach Peking fahren zu müssen, weil die Spiele dorthin vergeben worden seien. Wir haben keine Wahl, sagte Hoffmann. Eine internationale Karriere ohne Olympiateilnahme sei unmöglich. Die US-Olympiaathleten seien von der Regierung davor gewarnt worden, persönliche elektronische Geräte mitzunehmen, aus Angst vor Spionage. Ein Beispiel, die Olympia-App. Alle Teilnehmenden in Peking müssen sie auf ihr Mobilgerät laden, unter anderem zur Corona-Kontaktnachverfolgung. Gerade wurde bekannt, dass es bei der App erhebliche Sicherheitslücken geben soll, mit denen Nutzerinnen und Nutzer ausgespäht werden könnten. Der ehemalige australische Fußballnationalspieler und Menschenrechtsaktivist Craig Foster sieht das Internationale Olympische Komitee und seinen deutschen Präsidenten Thomas Bach in der Pflicht. Er müsse Verantwortung für die Sicherheit der Athletinnen und Athleten übernehmen, denn das IOC habe die Spiele nach Peking vergeben.
It is your rights that you have granted to China, and you have the responsibility over the athletes under your care during the administration of your tournament.
Auch Maximilian Klein vertritt diese Ansicht. Der sportpolitische Vertreter des unabhängigen Vereins Athleten Deutschland erklärte, das IOC müsse sich klar zur Einhaltung von Menschenrechten positionieren, die Rechte der Athletinnen und Athleten ins Zentrum stellen. Bisher sei kein Handeln erkennbar, mit dem das IOC verlorenes Vertrauen wiederherstellen könne.
So far we can't see any actions that the IOC is credibly restoring this lost faith.
Minky Worden von Human Rights Watch warf der chinesischen Regierung Sportswashing vor. Die Regierung benutze die Olympischen Spiele,
to cover up and validate the government's repressive policies,
um ihre repressive Politik zu kaschieren und zu legitimieren.
Ein Bericht von Andrea Schülke und das war Sport aktuell mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.